Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte heute zu Beginn der Podcast-Folge ganz besonders darauf hinweisen, dass wir über ein sehr sensibles Thema sprechen. Wir reden über die palliative Versorgung rund um die Geburt. Daher seid achtsam mit euch. Zu diesem Thema habe ich Herr Dr. Thomas Strahleck vom Katharinenhospital hier in Stuttgart eingeladen. Herr Dr. Strahleck hat ein multiprofessionelles Team hier in Stuttgart aufgestellt. Dieses Team begleitet die Familien rund um die Geburt in palliativen Situationen. Er wird uns gleich von sich und seinem Weg erzählen und von seiner so wundervollen Arbeit, die er hier mit seinem Team in Stuttgart leistet. Hallo Thomas, so schön, dass du heute da bist.
Also ich bin seit 1998 im Klinikum Stuttgart im Olga-Hospital in der Abteilung für Früh- und Neugeborenenmedizin in der neonatologischen Intensivstation. Bin seit 1999 Facharzt für Kinderheilkunde und Jugendmedizin, seit 2000 mit der Schwerpunktbezeichnung Neonatologie. Ich bin seit 2015 auch Palliativmediziner und seit 2021 Vorsitzender des klinischen Ethikkomitees im Klinikum. Ich habe mich schon im Studium für Grenzsituationen im Leben interessiert, also für das ins Leben kommen und auch für das aus dem Leben scheiden. Und das hat sich eigentlich durch meine ärztliche Laufbahn auch fortgesetzt. Und letztlich muss man sagen, wir haben ja in der Neonatologie immer wieder die Situation, dass einmal Kinder trotz Intensivbehandlung sterben, aber wir haben eben auch die Situation, dass Kinder auf die Welt kommen und entweder so früh geboren sind, dass sie nicht lebensfähig sind, oder eben so schwere Erkrankungen, dass sie nur eine kurze Zeit des Lebens auf der Erde verbringen dürfen oder eben auch direkt im Kreißsaal kurz nach der Geburt versterben. Und das ist natürlich eine ganz besonders belastende Situation für die Familien, für die Kinder, aber auch für die Teams. Und es gibt hier den Anspruch, das auch wirklich gut zu machen für die Familien. Und so bin ich in diese Situation gekommen, dass ich diese Kinder palliativ versorge.
Ja, vielen Dank, dass du uns da abholst. Wir hatten im Vorgespräch darüber gesprochen, dieser Begriff palliative Geburt, über das wir ja heute sprechen wollen. Das macht was mit dir oder da hast du eine Haltung dazu, da hast du mir kurz was dazu erzählt. Teil gern mit uns deine Haltung und deine Gedanken, dass wir da ein bisschen einen Einblick bekommen.
Ja, der Begriff palliative Geburt ist ja jetzt ein Begriff, der sich ausgebildet hat, sodass da so eine Übereinkunft da ist. Ich mag den Begriff nicht so sehr, weil die Geburt selber eigentlich ja nichts Palliatives ist, sondern der Vorgang der Geburt, das Erlebnis der Geburt ist eigentlich was Physiologisches, die gesund ist, sondern es geht um ein Kind, was palliativ begleitet wird, intrauterin, während der Geburt, nach der Geburt. Es ist mir auch wichtig, es bezieht sich eigentlich nicht nur auf den Zeitpunkt der Geburt, sondern es ist eigentlich ein Zeitraum, der mit der Diagnosestellung intrauterin beginnt und der sich durchaus auch eine Zeit lang des Lebens nach der Geburt fortsetzen kann. Deswegen mag ich diesen Begriff nicht so sehr. Ich weiß allerdings keinen besseren Begriff und da der sich jetzt eben eingebürgert hat, benutzen wir diesen Begriff auch.
Danke, dass du mich da abgeholt hast. Durfte ich auch von dir schon einiges lernen. Wie ist denn euer spezielles Angebot in dem Bereich in der Klinik entstanden?
Dieses Angebot ist eigentlich gewachsen aus zwei Bereichen heraus. Einmal aus meinem Bereich, aus der Neonatologie heraus, eben in der Begleitung der Kinder, die lebensverkürzt erkrankt sind, aus der Begleitung der sterbenden Kinder und es für die Kinder und die Familien entsprechend gut zu machen, aber eben in dem Bewusstsein, dass wir die Diagnosen schon pränatal haben. Und der zweite Bereich, aus dem das entstanden ist, das ist der Kreißsaalbereich, wo die Hebammen schon immer Kinder, die im Kreißsaal gestorben sind, die unter Umständen auch schon intrauterin verstorben sind, Kinder, die aufgrund extremer Frühgeburtlichkeit geboren worden sind und nicht lebensfähig waren, im Kreißsaal begleitet haben und das gut gemacht haben, dass wir diese Bereiche zusammenführen und sagen, wir wollen das wirklich multiprofessionell gut machen. Das heißt, es ist uns wichtig, dass wir das nicht als eine Aufgabe für eine Berufsgruppe oder eine Disziplin ansehen, sondern dass wir sagen, wir wollen das als gesamtes Team in der Perinatologie und dann auch mit der Übergabe an die Teams, die dann in die Häuslichkeit gehen und die Kinder zu Hause versorgen, wir wollen das gut machen für die Kinder und die Familien.
Habt ihr, bevor dieses Angebot entstanden ist, habt ihr da Lücken gesehen, dass da von der Struktur ja einfach noch Entwicklungsbedarf da war?
Ja, wir haben die Lücke gesehen. Es ist so, dass früher es so war, dass eigentlich für viele Familien nur die Möglichkeit eines Schwangerschaftsabbruchs nach der intrauterinen Diagnosestellung angeboten wurde. Und wenn die Frauen die Kinder austragen wollten, dass es dafür eigentlich keine Lösungen gab. Wenn ich jetzt hier gab sage, dann meine ich Stuttgart. Wenn man sich das Ganze deutschlandweit anschaut, es ist immer noch so, dass Schwangere, dass Familien, die Kinder mit solchen Erkrankungen austragen wollen, Schwierigkeiten haben, diese Angebote zu finden und manchmal eben auch Schwierigkeiten haben, auf diesem Weg unterstützt zu werden und dass da auch noch ein ordentliches Stück Weg zu gehen und Arbeit zu tun ist.
Kannst du für uns kurz erklären, was intrauterin bedeutet? Du hast einen Fachbegriff benutzt, einfach, dass wir das nochmal fürs Verständnis wissen.
Intrauterin bedeutet, dass es sich da auf das ungeborene Kind bezieht. Das heißt, es geht darum, dass manchmal eben durch die Pränataldiagnostik, durch Ultraschalluntersuchungen und durch genetische Diagnostik Diagnosen gestellt werden, die zeigen, dass der Zustand nach der Geburt, die Situation nach der Geburt nicht mit dem Leben vereinbar ist, entweder durch so schwerwiegende Organfehlbildungen, dass ein Überleben nicht möglich ist, oder eben durch angeborene Erkrankungen, Chromosomenstörungen oder Stoffwechselerkrankungen, die beinhalten, dass ein Leben nicht möglich ist.
Ja, vielen Dank für die Erklärung. Wie können wir uns das denn vorstellen? Eine Familie oder eine Frau bekommt eine Diagnose in dem Bereich. Was passiert dann?
In den meisten Fällen findet die Pränataldiagnostik ja statt, um den Beweis zu bekommen, das Kind ist gut, alles ist gesund. Und dann kommt eine Diagnose, die im Prinzip die ganze Lebensplanung der Familie auf den Kopf stellt. Die Frage, welche Optionen, was kann man machen? Die Eltern sind dann oft in einer starken Ambivalenz. Es gibt ganz klar Eltern, für die ist klar, es kommt nichts anderes in Frage wie ein Schwangerschaftsabbruch. Ich will meinem Kind diese Welt nicht zumuten. Für einige ist es so, dass diese Ambivalenz, soll ich mein Kind austragen? Soll ich die Schwangerschaft abbrechen? Eine ganz schwierige Frage ist. Und ich finde die Frauen sehr, sehr mutig, die sich dieser Frage auch stellen und aussetzen, die Frauen mit ihren Partnern und sich auf die Suche machen, was ist für uns der richtige Weg. Für uns ist es wichtig, diese Familienergebnisse offen in dieser Ambivalenz zu begleiten, also nicht zu einem Weg der palliativen Geburt zu überreden, sondern das muss ein Weg sein, der zu den Familien passt. Und auch ein Schwangerschaftsabbruch kann eine Maßnahme sein, die eine Familie im Interesse des Kindes trifft, um dem Kind kein Leid zuzumuten und um dem Kind diese Welt nicht zuzumuten, die vielleicht despektierlich auf dieses Kind blickt. Das ist für diese Paare eine ganz, ganz schwierige Entscheidung. Und für manche Mütter ist es auch so, dass sie aus dieser Situation fliehen und sich ganz schnell für einen Abbruch entscheiden und langfristig doch diese Ambivalenz bleibt. Deswegen ist es eben auch wichtig, zu verstehen, was bedeutet die Variante, das Kind auszutragen, was bedeutet es, die Schwangerschaft abzubrechen und da eben entsprechend eine gute Begleitung auch psychosozial zu veranlassen.
Mhm. Du hast jetzt schon angedeutet, dass ihr ein Multi- oder schon davon erzählt, dass ihr ein multiprofessionelles Team seid. Wer genau arbeitet denn mit in deinem Team und wie arbeitet ihr im Alltag zusammen? Ihr habt ja alle unterschiedliche Professionen und auch Herangehensweisen und Aufgaben. Wie findet ihr da eine gute Zusammenarbeit?
Uns ist wichtig, dass wir eben einen ganzheitlichen Blick auf die Familie bekommen. Deswegen ist es eben wichtig, dass nicht nur eine Berufsgruppe aufs Kind schaut und auf die Familie schaut, sondern dass wir das mit verschiedenen Professionen tun. Ich fange mal an mit den Hebammen. Wir am Klinikum Stuttgart haben 5 Hebammen, die eine Palliativ-Care-Fachweiterbildung haben und die sich deswegen speziell intensiv in diese Thematik eingearbeitet haben. Und man muss aber auch sagen, dass Hebammen grundsätzlich natürlich durch ihre Ausbildung und Erfahrungen da auch Kompetenz im Palliativbereich haben, auch wenn sie diese Weiterbildung nicht haben. Und dass die Haltung mit den Familien, mit den Kindern, auch im palliativen Setting gut und menschlich umzugehen, dass diese Handlung bei uns im Kreißsaal bei den Hebammen auch sehr stark ausgeprägt ist und die Familien da einfach auch wirklich von allen gut begleitet werden in dieser Situation. Als weitere Berufsgruppe gehören natürlich auch die Pränataldiagnostiker und Genetiker dazu, die diese Diagnosen stellen, die sich dann eben auch auf geburtshilflicher Seite gut um die Frauen kümmern müssen. Es ist ja immer auch eine schwangere Frau, die vielleicht auch eigene Erkrankungen hat, die vielleicht Erkrankungen auch durch die Schwangerschaft hat, zum Beispiel eine Schwangerschaftsgestose, im Volksmund Schwangerschaftsvergiftung genannt, die für die Mutter Probleme bedeuten kann. Probleme, die sich durch die Fehlbildungen beim Kind ergeben können, wenn ein Kind zum Beispiel nicht schlucken kann und dann große Fruchtwassermengen da sind und die Gebärmutter sich dann riesig groß ausdehnt und dadurch dann das Atmen für die Mutter schwierig wird. Das alles muss ja da mit berücksichtigt werden, welche Optionen man dann hat. Nach der Geburt dann eben die kinderärztliche, die neonatologische Seite mit der Symptomkontrolle beim Kind, aber auch mit der ganzheitlichen Sicht auf die Familie. Wir in der Neonatologie sind ja sehr stark dabei, nicht nur das Kind zu sehen, sondern das Kind in seinem Familiensystem zu sehen. Und das ist ja was, was die pädiatrische Palliativversorgung auch tut, dass sie das Kind in seinem System, im Familiensystem sieht. Die weiteren Berufsgruppen sind dann die pädiatrische Kinderkrankenpflege, wo wir auch eben Palliativ-Care-Fachkräfte haben, die sich eben speziell mit der Palliativversorgung von den Kindern beschäftigen, aber auch durchaus mit den Möglichkeiten, da ein limitiert medizinisches Angebot leisten zu können. Und dann einfach nochmal einen ganz anderen Blickwinkel einbringen, wie das jetzt Ärztinnen und Ärzte, die sich mit Palliativcare beschäftigen, einbringen. Wir haben Psychologie mit dabei, dass die Psychologinnen sowohl pränatal wie postnatal die Familien unterstützen und beraten. Wir haben die Seelsorge dabei und da eben im psychologischen, im seelsorgerischen Bereich auch Leute mit Palliativcare-Weiterbildung, mit Weiterbildungen in Ethik, die auf diese besondere Situation eben auch besonders gut eingehen können. Wir haben die soziale Arbeit mit im Boot. Es geht ja auch darum, oft Unterstützungssysteme für die Familien zu etablieren. Die Trauerbegleitung spielt eine wichtige Rolle. Wir haben auch sehr gute Kontakte zu den Kinderhospizdiensten, die schon vor der Geburt anfangen, die Familien zu begleiten. Wir haben Kontakte zu den Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen Und ganz wichtig natürlich zur spezialisierten ambulanten pädiatrischen Palliativversorgung in dem Moment, wenn es die Möglichkeit gibt, dass die Kinder auch einen Weg nach Hause gehen können, bevor sie versterben, dann ist es wichtig, da eben auch diese Perspektive zu haben und die Kinder an ein Kinderpalliativteam übergeben zu können, die dieses Kind auch aufnehmen, die Familie aufnehmen und sich gut auf dem Weg um die Familie kümmern.
Ja, vielen Dank. Das klingt total vielseitig und in so einer Situation zu sein als Familie und so ein Netzwerk dann anzutreffen, wie ihr das jetzt da aufgestellt habt, das kann ich mir einfach nur sehr bestärkend vorstellen.
Also ich finde es unheimlich wichtig, dass wir diese Netzwerke haben. Ohne dieses Netzwerk würde das nicht funktionieren. Das eine ist eben wirklich diese ganzheitliche Sichtweise und es kommen dadurch Facetten dazu, die ich gar nicht sehe, die aber wichtig sind für die Familien. Und wir Mediziner schauen ja eben sehr viel auf die Krankheiten und auf die Medizin, aber das, was für die Kinder und die Familien bedeutsam sind, sind oft völlig andere Sachen und die dürfen einfach gerade in dieser Situation, wenn das Leben so kurz ist, nicht vernachlässigt werden, sondern das, was wichtig ist für ein Kind, für die Familie, das, was Leben ausmacht, das, was Würde ausmacht, hat sehr oft gar nichts mit Medizin zu tun. Und es ist wichtig, dass diese wichtigen Dinge eben beachtet werden und eben auch ermöglicht werden für die Kinder und die Familien.
Wie finden denn die Familien euch?
Die Familien werden uns einmal zugewiesen durch die Pränataldiagnostiker oder Genetiker oder durch Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen oder oft auch dadurch, dass die Familien sich auf die Suche begeben, wo welche Klinik bietet ein Angebot einer palliativen Geburt, einer Palliativversorgung oder vielleicht auch schon davor, welche Klinik bietet ein Angebot an, dass man ergebnisoffen darüber reden kann, welchen Weg man gehen möchte, eben wirklich auch noch ergebnisoffen in der Entscheidungsfindung. Gibt es einen Schwangerschaftsabbruch? Gibt es einen Fetozid? Oder gibt es eben die palliative Geburt mit der Palliativversorgung und Palliativbegleitung des Kindes nach der Geburt? Für mich ist dieses Wort ergebnisoffen ein unheimlich wichtiges Wort, dass wir eben nicht... Fachbegriff ist Framing and Nudging, dass wir nicht schon die Bühne so vorbereiten und den Eltern das anbieten, was wir für richtig halten, sondern respektieren, dass die Eltern ihre eigenen Werte, ihre eigenen Vorstellungen einbringen dürfen und wir das verstehen müssen und umgekehrt dann eben die Eltern auch beraten, was für Möglichkeiten es gibt, was die Erkrankung bedeutet und eben auch zu erklären, welche Ziele nicht erreichbar sind.
Kannst du uns einen genauen Ablauf einmal kurz darstellen, wenn eine Familie jetzt die Diagnose bekommt, die werden zu euch weitergeleitet und was passiert dann? Wer sitzt denen erstmal gegenüber? Wen treffen sie an? Rufen sie da? Wo rufen sie an? Einfach so ein bisschen, dass wir einen praktischen Zugang bekommen, wie das Ganze abläuft dann.
In dem Moment, wenn die Diagnose klar ist, dann ist der Weg eben oft über unsere Schwangerenambulanz oder über die Pränataldiagnostiker oder über die Menschen, die die genetische Diagnostik gemacht haben. Manchmal eben auch über die Schwangeren-Konfliktberatungsstellen, die uns diese werdenden Mütter zuweisen mit diesen Kindern, mit dieser Erkrankung. Es gibt aber manchmal auch die Situation, dass die Pränataldiagnostik noch nicht die exakte Prognose liefern kann, dass mehrere Organauffälligkeiten da sind und man einfach auch in so einer zweifelhaften Phase drinsteckt und aus der man vielleicht gar nicht rauskommt vor der Geburt, wo unklar ist, wie die Prognose ist und wo viele Fragen da sind und wir diese Fragen manchmal auch mit bester Diagnostik gar nicht beantworten können, was das für das Kind bedeutet. Und manchmal dann eben auch die Wünsche und die Entscheidungsfindung bei den Eltern sich ändert. Also ich habe durchaus auch schon erlebt, dass Eltern mit dem Wunsch nach einem Fetozid gekommen sind und indem man erklärt hat, was für Optionen und Unterstützungsmöglichkeiten es gibt, sich dann dafür entschieden haben, ein Kind auszutragen und gesagt haben, wir können uns eigentlich gar nichts anderes vorstellen, wie unser behindertes Kind nach Hause zu nehmen. Deswegen ist es eben so wichtig, dass diese Beratung so stattfindet, dass die Eltern wirklich auch verstehen können, was bedeutet die jeweilige Option, was bedeutet es, den jeweiligen Weg zu wählen, bevor sie sich entscheiden und diese Entscheidung nicht unter Zeitdruck treffen. Also meine Erfahrung ist, dass Entscheidungen, die unter Zeitdruck getroffen sind, oft keine nachhaltig guten Entscheidungen sind. Das weiß man ja auch aus anderen Stellen im Leben, dass mal drüber schlafen, das Ganze mal aus anderen Blickwinkeln betrachten, aus anderen Perspektiven, dass solche Entscheidungen reifen müssen, dass solche Entscheidungen im Kopf verstanden werden müssen, aber auch im Herz ankommen müssen, um gute Entscheidungen zu sein. Und dafür brauchen diese Entscheidungen Zeit. Und diese Zeit wollen wir den Familien geben. Das bedeutet jetzt auf dem Weg, wenn die Familien uns gefunden haben, dass wir erstmal darüber reden, was die Wünsche und Ziele sind. Ich finde das eine ganz, ganz wichtige Frage. Gerade im ärztlichen Bereich ist es ja so, dass man oft einen Plan hat und sagt, ich denke, das und das ist der beste Weg. Sind Sie damit einverstanden? Und ich mache es eigentlich gern, dass ich erstmal die Frage stelle, was wünschen Sie sich für Ihr Kind? Und dann merkt man schon, in welche Richtung das geht. Dann gibt es die Familien, die sagen, ich möchte, dass mein Kind eine Chance bekommt. Ich möchte mein Kind lebend kennenlernen. Es wäre schön, wenn ich mein Kind zumindest für eine gewisse Zeit mit nach Hause nehmen könnte. Und es gibt Familien, die sagen, das Schlimmste für mich wäre, wenn mein Kind leiden muss. Ich möchte, dass mein Kind so wenig wie möglich leidet. Dann gibt es Familien, die sagen, wir möchten, dass es so natürlich wie möglich passiert. Und in dem Moment, wenn ich das zuerst höre, dann weiß man schon, in welche Richtung die Gedanken der Familie gehen und kann sie eben auch entsprechend beraten. Und man muss sie natürlich auch ehrlich beraten, dann, wenn man eine Prognose hat, über die man nicht mit Sicherheit urteilen kann. Das ist zum Beispiel bei den Kindern mit manchen Chromosomenstörungen so, dass den Familien erzählt wird, ihr Kind wird kurz nach der Geburt sterben. Man aber weiß, dass ein kleiner Bruchteil dieser Kinder doch durchaus über ein Jahr alt werden kann. Manche Kinder, einzelne Kinder sogar noch deutlich älter. Und das ist was die Familien auch verstehen müssen, weil das die Entscheidung eben auch beeinflusst. Und dafür natürlich dann auch ein Plan gemacht werden muss.
Wer sitzt denn bei der Erstberatung mit dabei, also vom Fachbereich?
Das hängt wirklich von dem Setting, von dem einzelnen Fall ab. Es gibt durchaus auch Fälle, wo die Schwangeren primär über die Frauenklinik, über die Hebammen und die Pränataldiagnostikerinnen beraten werden und dann sekundär von mir oder Frauen, die primär zu mir kommen, ich die Hebammen dann mit einbeziehe und dann in der Regel eben auch die Pflegekräfte, die psychosozialen Kräfte und die Seelsorgenden und das aber auch nach den Bedürfnissen, wo sind die Fragen, die eben entsprechend weitergegeben werden. Leider ist es eben so, dass wir nicht das Setting haben, dass alle Leute gleichzeitig Zeit haben. Es ist aber auch sehr anstrengend und ich erlebe das nicht als Nachteil, wenn man diese Gespräche sequenziell führt. Und das Ganze ist ja nicht ein Gespräch und dann ist die Entscheidung gut, sondern das Ganze ist ein Entscheidungsfindungsprozess und dann ein Planungsprozess. Also wir machen das pränatale Advanced Care Planning, vorausschauende Behandlungsplanung. Das bedeutet, wir machen wirklich auch einen Plan, was wollen wir in speziellen Situationen, was ist wichtig in der Schwangerschaft, was ist wichtig für die Mutter. Das muss ja auch mit berücksichtigt werden. Was ist wichtig direkt bei der Geburt? Was ist wichtig dann kurz nach der Geburt in der Phase im Kreissaal? Was ist wichtig, wenn das Kind den Kreißsaal verlassen kann? Was machen wir dann? Was ist wichtig, wenn das Kind stirbt? Was machen wir dann? Was ist wichtig nach dem Versterben des Kindes? Und an allen diesen Stellen überlegen, was kann passieren und was machen wir, wenn das dann passiert? Und da ist es eben wirklich auch wichtig, dass diese verschiedenen Blickwinkel mit dabei sind, weil man sonst Sachen vergisst, die eben wesentlich sind.
Mhm. Kannst du uns so ein Ritual zum Beispiel skizzieren? Habt ihr da bestimmte Abläufe? Ich weiß, wenn jetzt ein Kind nicht lebend geboren wird, kann man sich da ja trotzdem oder darf man sich da auch die Zeit nehmen, gemeinsam Abschied zu nehmen, dass da Angehörige mit dabei sein dürfen. Vielleicht kannst du uns da nochmal so einen praktischen Einblick geben.
Also das, was besonders wichtig ist für die Familien, ist die Zeit mit dem Kind, weil das ja eine sehr verkürzte Zeit des Kindes ist. Es fängt schon in der Zeit vor der Geburt an, zu vermitteln, dass das ja auch eine wertvolle Zeit mit dem Kind zusammen ist. Und das ist auch was, was bei vielen Müttern dann entsteht. Ich habe ja diese Zeit, in der das Kind bei mir in der Gebärmutter ist und in der ich im Kontakt mit meinem Kind bin, auch der Vater, der durch die Gebärmutter durch in Kontakt mit dem Kind sein kann, kann diese Zeit als wertvolle Zeit wahrnehmen. Und für mich ist eine ganz zentrale Frage, was ist wichtig, was bedeutet Würde für das Kind? In dem Moment, wenn das Kind auch tot geboren wird, wie kann man so ein Kind trotzdem begrüßen? Es geht wirklich darum zu begreifen, ein Kind geboren zu haben, das Kind auch wieder hergeben zu müssen, loslassen zu müssen und trotzdem Eltern zu sein. Also es ist ganz wichtig, diese Eltern sind trotzdem Eltern und das ist was, was sie, ja, es ist schwierig zu verstehen, wenn man keine Zeit hat, zu spüren, man ist Eltern geworden. Und es ist ganz wichtig, da auch Momente normalen Lebens erleben zu können. Also ich habe da so ein Bild im Kopf von einem Vater, der sein verstorbenes Kind gewickelt hat. Und das war was ganz Normales und er hat es nicht gut gemacht und die Mutter hat ihn dann auch entsprechend zurechtgewiesen, auf Schwäbisch versäckelt, dass er das nicht so schön macht. Und das war so ein Moment, wo man gemerkt hat, genau das macht normales Leben aus, obwohl das Kind gestorben ist. Das war ein schöner Moment. Und solche Momente sind unheimlich wichtig. Dass die Geschwister dabei sind, das ist auch eine Sache, die unheimlich wichtig ist für die Familien, dass Menschen, die der Familie wichtig sind, das Kind kennenlernen können, weil wenn niemand weiß, um wen die Familie trauert, dann kommen von den Freunden, von den Bekannten Sätze wie, naja, ihr seid doch jung, ihr könnt doch schnell ein neues Kind bekommen, dann ist alles vergessen, die eben diesen Eltern, das sind Sätze, die diesen Eltern sehr, sehr wehtun. Und in dem Moment, wenn das Umfeld begreift, um wen diese Eltern trauern, dann ist dieser Weg der Trauer leichter und einfacher. Hm. Wichtige Rituale wären zum Beispiel auch religiöse Rituale. Die Frage nach der Taufe oder nach dem Sprechen von Koranversen für muslimische Kinder oder nach sonst irgendeinem Begrüßungsritual. Es hat überhaupt nichts mit Medizin zu tun, aber ein Ritual, mit dem die Familie sagt, ja, du bist uns willkommen, du bist unser geliebtes Kind. Und was das sein kann, das weiß ich nicht, sondern das weiß die Familie in der Regel besser, was zu ihnen als Familie passt, um ihr Kind zu begrüßen.
Hm. Ja, ich bekomme Gänsehaut, wenn ich dir zuhöre, weil ich einfach die Grundhaltung von euch so wertvoll und wertschätzend gegenüber dem Leben und der Würde der erkrankten Kinder und der Familie gegenüber. Das ja wirklich sehr, sehr schön, dir zuzuhören, auch wie ihr da dran geht und dass ihr euch da so offen den Eltern gegenüber aufstellt. Wenn jetzt Eltern in dieser Situation sind, was gibt es irgendwelche Worte, die dir jetzt einfallen, die du ihnen mitgeben kannst?
Also Eltern möchte ich gerne mitgeben. Es ist wichtig, es sind geliebte Kinder, egal was man entscheidet. Und wie kann man diesen Kindern Liebe und Würde entgegenbringen? Und für mich ist in dieser Situation eigentlich auch das wichtigste Instrument, den Eltern und den Kindern diese Nähe zu ermöglichen. Und es ist wichtig für die Eltern, glaube ich, sich eine Unterstützung zu suchen, dass sie eben, wie können sie ihrem Kind diese Würde am besten geben? Wie können sie ihre Familie diese Würde am besten geben? Wie können sie die Geschwisterkinder da gut integrieren? Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und es ist auch wichtig, dass die Eltern sich Zeit nehmen, sich das in Ruhe zu überlegen und in Ruhe zu überlegen, was ist ihnen wichtig. Und das dann eben auch zu äußern und die Menschen zu suchen, die ihnen helfen, das umzusetzen, was ihnen wichtig ist.
Ja, vor allem eben in dieser herausfordernden Situation wirklich klar zu sehen, wie wertvoll die Unterstützung dann auch von euch sein kann. Und ja, ich bedanke mich bei dir von Herzen. Ich weiß, ihr habt gerade sehr, sehr viel zu tun in der Klinik und wir haben einen kleinen Slot gefunden, in dem wir uns treffen konnten. Das fand ich jetzt wirklich sehr, sehr wertvoll. Und ich bin mir sicher, dass die ZuhörerInnen hier was mitnehmen können, weil wir uns betrifft es vielleicht irgendwann, ja, dass wir in so eine Situation kommen. Und da sind wir natürlich, oder ja, dürfen wir als Gesellschaft und Individuen sehr dankbar sein, dass ihr euch darauf spezialisiert habt. Vielen Dank dir, Thomas.
Liebe Sabrina, auch dir ganz, ganz herzlichen Dank, dass du mich eingeladen hast.
Ja, danke.
Ja, und möchtet ihr auch etwas teilen, dann schreibt uns gerne. Wir wollen euch eine Stimme geben. Alle Informationen findet ihr unter www.landestelle-bw-wegbegleiter.de oder hier in den Shownotes. Hinter dem Podcast steht die Landestelle BW Wegbegleiter. Wir sind eine zentrale Anlaufstelle für Baden-Württemberg. Wir beraten und begleiten Familien mit einem unheilbar erkrankten Kind sowie Fachkräfte aus Medizin, Pflege, Hospiz und Sozialarbeit. Oder eben einfach alle, die Fragen in diesem Bereich haben. Unser Ziel ist es, Orientierung zu bieten und Unterstützung zu vermitteln und entlastende Angebote in ganz Baden-Württemberg sichtbar zu machen. Ich danke euch von ganzem Herzen fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal. Bis ganz bald.